Okay, hi.
Hi, hallo zusammen.
Microphone, first time ever microphone.
Erst einmal am Mikrofon heute. Hallo, schön, dass ihr da seid. Es ist überhaupt gar nicht panikverursachend, aber ich bin sehr froh, euch alle hier zu sehen. Ich bin wirklich sehr erfreut, dass so viele Leute hier irgendwie mit Handarbeit am Start sind. Wir werden jetzt eine kleine Achterbahn durch die Geschichte machen. Mit all den guten Gründen, warum wir Handarbeit machen sollten und warum es uns helfen könnte. Und besonders in Zeiten wie diesen. Ich glaube, ich habe das Ganze angefangen mit diesem Beispiel. Das habe ich übrigens nicht selber gemacht. Nadel und Faden, Garn war das Erste, was wir sozusagen benutzt haben, um Bedeutung zu übertragen. Seit wir angefangen haben, Teppiche zu nähen oder Klamotten zu machen, haben unsere Textilien immer auch Bedeutung getragen. Und mit diesen Textilien zu arbeiten, mit Garn, Faden, Strickgarn, dann ist das auch etwas Bedeutsames. Üblicherweise wird es weiblich gelesen und es wird üblicherweise als Handarbeit und nicht als Kunst gesehen. Das ist was Leute in ihrer Freizeit machen, um ein bisschen runterzukommen, wahrscheinlich eher die langweiligeren Leute. Und die meisten von uns sind wahrscheinlich aufgewachsen mit dieser Idee, dass das die Omas machen, dass die irgendwie Socken stricken für die Familie und irgendwie sich ein bisschen kümmern, aber naja, eigentlich ist es auch nicht so wichtig. Und ich würde sagen, die Möglichkeit, Klamotten selber herzustellen, ist eine ganz schön coole Superkraft. Und einige Leute hier wissen das aus eigener Erfahrung. Und das Gleiche gilt übrigens auch, um Klamotten irgendwie anzupassen oder zu reparieren. Eine patriarchale Gesellschaft unterschätzt üblicherweise feministische Assoziationen und alle Bereiche. Und wenn man jetzt aber schon unterschätzt wird, dann kann man natürlich das auch für sich nutzen, weil man unterm Radar fliegt. Und damit kann man natürlich auch irgendwie Umsturz und Widerstand leisten. Und naja, niemand hat irgendwie jemals so eine freundliche alte Dame, die ein bisschen strikt irgendwie als einen zentralen Knotenpunkt für Informationsaustausch gesehen. Aber sie kann natürlich viele Informationen sammeln über Truppenbewegungen und wo sie sich hinbewegen und wo die ihre Basis haben. Sachen, die die Armee noch gar nicht mitgekriegt hat. Aber beim Widerstand war das vielleicht was Wichtiges. Und wegen den amerikanischen Unabhängigkeitskriegen gab es die Mommy Old Morinka aus Philadelphia. Die hat für George Washington spioniert und sie hat als Cover einfach gehäkelt und gestrickt. Sie hat noch nicht mal tatsächlich da gesessen und gehäkelt. Sie hat einfach nur so getan. Aber ja, als eine alte Dame muss sie ja wohl gefährlich sein.
Das heißt, sie hat es niedergeschrieben, hat Zettel genommen, hat das in Wollknäuel gesteckt, hat es eine Klippe runtergeworfen und hat es dann wieder eingesammelt, um die Informationen einzusammeln.
During both World Wars, the Belgian Resistance,
während beider Weltkriege hat der belgische Widerstand sich auf alte Frauen, die an alten Bahnstationen gelebt haben und dort gestrickt haben, hat sie sich auf diese Information von denen verlassen, die sich die Züge angeschaut haben, die Bewegungen von Armeen angeschaut haben, und dann haben sie diese Informationen in ihre Textilien eingestrickt.
But they then gave those pieces.
Und dann haben sie diese kleinen Schale-Socken jemanden weitergegeben, die dann halt aus diesem Gestrickten etwas lesen konnten, die Bewegungen von den Zügen und von den Armeen. Und das ist sehr unauffällig. Eine alte Frau, die jemanden ein paar Socken gibt, was könnte harmloser sein? Während eines Krieges jemandem ein Stück Papier zu geben, das wiederum könnte auffälliger sein. Und die Sache ist die, dass Sticken eigentlich immer ein ziviler Akt während des Krieges war. Also es haben halt immer Leute während der Kriegszeit Sachen gestickt und gestrickt und Textilien gemacht für die Kleidung. Und das ist halt einfach eine gute Verdeckung, ein gutes Cover für Widerstand. Und das wurde von Geschichtswissenschaftlern bisher sehr gut übersehen. Und diese lange Geschichte, die lange Tradition, die können wir auch noch sehen in der amerikanischen Revolution. Das war bisher eine Revolution gegen Zölle, nur so am Rande. Ich habe keine Bilder gefunden von irgendwelchen kodierten Nachrichten, die aus dieser Geschichte kommen, aber Sticken kann man wirklich sehr gut nutzen, um Informationen zu verbergen.
Stricken besteht vor allem aus rechten und aus linken Maschen. Für die unterjenigen, die das nicht so wirklich kennen. Die Vs sind die rechten Maschen und die Minusse sind die linken Maschen. Wenn ihr ganz genau hinschaut, schauen diese rechten Maschen auch aus wie ein V und diese Bumps, Striche schauen auch ein bisschen aus wie die linken Maschen und das kann natürlich binäre Programmiersprachen und binären Codes sehr gut abbilden. Das funktioniert sehr gut für den meisten Code. Morse zum Beispiel, drei linke Maschen sind ein Strich, einer ist ein Punkt. Das kann man auch mit anderen Handarbeiten sehr gut machen. Das Duodezimalsystem kann auch wunderbar mit Stricken abgebildet werden. Das ist eine sehr, sehr Low-Tech-Form von Steganographie, mit der Informationen vollkommen öffentlich versteckt wird. Da kann man so viele coole Sachen mitmachen. Es gibt ein paar Projekte über das Übersetzen von Informationen in Strickanleitungen. Bei der Georgia Tech Uni, Dr. Elisabetta Matsumoto forscht dahinter und schaut sich Jan als programmierbares Material an und Stricken als ein Code. Denn da gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen der Logik behind hinter Programmieren und Stricken. Also hat es durchaus Experimente, wo Menschen gleichzeitig lernen zu stricken und zu programmieren, weil das sich gegenseitig ergänzt. Das heißt, wenn ihr schon programmieren könnt, sollte Stricken eigentlich ganz einfach sein. Wenn ihr schon stricken könnt, probiert doch mal Programmieren aus. Stricken als kodierte Nachrichten hat es auch in die Literatur geschafft. Charles Dickens hat Madame Fudge und sie strickt, während in Frankreich mit der Guillotine die Aristokratie geköpft wird und sie strickt sozusagen deren Namen in ihre Strickerei ein, kann man denken, was man will. Wenn ihr jetzt nicht stricken könnt und wenn ihr jetzt das zum ersten Mal seht, nehmt ihr die Informationen wahrscheinlich nicht wahr. Aber Strickanleitungen sehen eigentlich sehr aus wie eine Ziffer, aber deswegen war es verboten, sie zu drucken während der beiden Weltkriege in Amerika. Einfach mal, um euch ein Beispiel zu geben. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Foto einer tatsächlichen Strickanleitung. Das ist ein Rock mit einem Lochmuster am Ende. Für mich ist das sehr, sehr offensichtlich, aber das macht es sehr deutlich, warum Menschen denken können, dass das ein Code ist oder eine Ziffer und sowas Krypto. Aber es ist es eigentlich nicht. Und deswegen war man solche Strickmuster oft nicht zum Druck zugelassen. Und dann wurden Strickspione beschäftigt. Ich freue mich so, dass das tatsächlich ein Ding ist, das existiert, dass das eine Vokabel ist, die existiert. Also manchmal war es schon genug, dass Menschen, die weiblich gelesen wurden, eine Tasche hatten, wo Strickzeug drin war. Es gibt die Geschichte von Elizabeth Bentley, die Mikrofone und Memos und kodierte Dokumente Pläne für Bombardierungen etc. geschmuggelt hat. Und sie hat das getan in einem Korb Strickzeug, Nadeln, Wollknäuel. Was kann das schon anstellen? Sie wurde die, meinte so, ach, man hätte mich eher die kommunistische June Cleaver nennen sollen, statt die Königin der roten Spione, benannt nach einer Hausfrau aus den 50ern im TV. Naja, diese patriarchale Vorstellung von der Hausfrau kann man natürlich auch sehr schön gegen sie benutzen. Phyllis Latterdoyle ist eine sehr berühmte Spionin. Sie war eine Mitarbeiterin der französischen Résistance und sie war lange undercover in Frankreich, bevor sie eine neue Mission hatte, wo sie Fallschirmabsprung über Normandie getan hat und dann war sie im Spionennetzwerk beschäftigt. Es war ihr Job, darum mit dem Fahrrad zu fahren und den deutschen Soldaten Seife zu verkaufen, hat sich einfach nur nett mit ihnen unterhalten und hat versucht herauszufinden, wo sind ihre Basen, wie viele von euch sind ihr, wo geht ihr hin, was sind eure Pläne. Und dann hat sie diese Informationen in Strickarbeiten verarbeitet. Das wurde dann übergeben, dass es dann weitervermittelt wurde an ihre Kontakte in London. Das hat sie jeden Tag getan. 135 Mal. Und das Übertragen dieser Nachrichten tat 30 Minuten über fürs Radio. Die Deutschen haben deutlich länger gebraucht, um sie zu finden. Sie war durchaus eine sehr schnelle Person. Und es heißt, dass sie oft in den Wald weggerannt ist und sich da Dinge gesammelt hat und so überleben konnte. Und die Sache ist, die sie hatte diese Mission, weil sie jung und hübsch war. Und ihre Chefs sagten, ja, das ist weniger verdächtig, weil alle ihre Vorgängerinnen wurden gefangen genommen und exekutiert. Sie wurde zweimal verhaftet, aber ihre Cover-Story war so glaubhaft, dass sie entkommen konnte. Und sie war da von Mai bis August 1943, bis sie wieder rausgeholt wurde. Und sie hielt das alles geheim, sogar gegenüber ihrer Familie, für eine lange, lange Zeit. Das kam heraus in den frühen 2000ern. Und dann begann sie, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich habe Ihnen ein sehr, sehr langes Zitat mitgebracht. Das werden wir euch jetzt hier auf die Wand werfen und wir werden es euch übersetzen. Das sagte sie. Ich hatte immer ein Strickprojekt dabei. Denn meine Codes waren auf einem Stück Seide. Ich hatte ca. 2000 Codes, die ich benutzen konnte. Wenn ich einen davon benutzte, machte ich nur ein Loch mit der Nadel, um zu kennzeichnen, dass dieser verbraucht war. Und ich wickelte das Stück Seide dann um eine Stricknadel und steckte die Seide in einen fachen Schnürsenkel, mit dem ich dann meine Haare zusammenband. Ich erinnere mich, als ich einmal auf eine Polizeistation gebracht wurde und die Soldatin uns alle Kleidung ausziehen ließ, um zu sehen, ob wir etwas schmuggelten. Sie war sehr argwöhnisch bezüglich meiner Haare, also nahm ich das Band heraus und schüttelte den Kopf. Das schien sie zufriedenstellen. Ich band dann mein Haar wieder zusammen. Das war wirklich ein nervenzerfetzender Moment.
Ich kann euch sagen, ich habe ehrlicherweise an Haargummis noch nicht wirklich mit so viel Interesse einen Blick drauf geworfen. Also für die, die keine langen Haare haben, also es gibt diese Art und Weise, Haare zu binden, die sehr viel Volumen einnimmt und theoretisch könntest du natürlich da auch Informationen sammeln. Aber Informationen auf Textil ist natürlich auch noch ein anderer Vorteil, das kann nämlich auch an Leute gehen, die nicht lesen oder schreiben können. Und insofern auch für marginalisierte Gruppen und Untergrundprotestbewegungen genutzt werden. Ein berühmtes Beispiel dafür sind die Codes der amerikanischen Untergrund-Schienennetzwerke. Das waren geheime Routen, um versklavte Menschen aus Nordamerika und Kanada zu entkommen, aus den 1780ern. Und in 1836 hat das begonnen. Einer der ersten Organisatoren dieser Schienennetzwerke. Und deren Geschichten war, dass es diese Nachrichten encodiert wurden. um zu helfen, zu fliehen. Die Geschichten sind natürlich sehr kontrovers, weil sie alle von einer Quelle kommen und nur von einer Veröffentlichung von 1999. Und es gibt nicht so richtig harte Beweise, dass dafür. Aber das ist ein großes Aber.
Sorry, time just brought me off track.
Okay, Entschuldigung, ich bin kurz durcheinander gekommen mit der Zeit.
Harte
historische Beweise sind ein Zeichen von privilegiertem westlichem Denken. Nicht alle Kulturen schreiben Dinge schriftlich auf. Und es wird erst langsam akzeptiert, dass es auch andere Möglichkeiten gab. Weil es gab natürlich auch Gruppen, die von Lesen und Schreiben lernen außen vor gelassen wurden. Also können sie schlecht keine schriftlichen Dokumente vorweisen. Also sollten wir sie nicht deshalb ausschließen. Übrigens, ich bin dazu nicht daran gewöhnt, dass der Beamer auch auf dieser Seite ist. Aber das ist das, worüber wir hier gerade reden. Das Buch, einfach sichtbar, also versteckt in klarer Sicht. Farbige Untergrund-Schienennetzwerke kommt aus einer Familie aus North Carolina, die selbst auch mit versklavt wurden. Und sie haben das veröffentlicht. Und ich habe eine komplette Liste von Literatur und Links aus dem Vortrag. Und die sind natürlich schon hochgeladen. Das findet ihr nachher in den Folien. Die Sache mit dem Code ist, dass unterschiedliche Quadrate unterschiedliche Dinge bedeuten. Teppiche, die du aus deinem Fenster gehalten hast, haben dann sozusagen Informationen übertragen. So ist die Geschichte. Die Sache ist, die Untergrund Schienennetze waren absolut nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das war auch für Leute, die nicht lesen und schreiben können. Also es würde mich überhaupt gar nicht überraschen, wenn die gesamte Geschichte auch nur einfach eine Mund-zu-Mund-Geschichte war. Und selbst wenn es nicht so gewesen ist, heutzutage... das habe ich vergessen. Hier ist übrigens der Code. Heutzutage sind afrikanische Menschen, Entschuldigung,
also falls es nur eine Geschichte ist, falls es kein Fakt ist, es ist die Geschichte. Und ich wurde jetzt hier ein bisschen abgelenkt mit diesen ganzen, was Textilien für verschiedene Kulturen bedeuten und wie sie in Gefahr sind von westlichen Kulturen und Gedanken. Und ja, aber das würde jetzt etwas zu weit gehen. Ich würde jetzt ganz gerne ein wichtiges Zitat teilen. Neues schaffen heißt Widerstand zu leisten, Widerstand zu leisten heißt Neues zu schaffen. Und das ist Stephanie Hessel, war eine französische Diplomatin, eine französische Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg und hat Buchenwald überlebt. Und 2010 hat sie ein Pamphlet veröffentlicht mit dem französischen Originaltitel Indignez-vous, empört euch auf Deutsch übersetzt, indem sie sagt, okay, junge Leute müssen Widerstand leisten, die müssen gegen Ungerechtigkeiten aufstehen. Es wurde in über 20 Sprachen übersetzt und hat mehrere Bewegungen ausgelöst, zum Beispiel die spanischen Indignados. Aber jetzt im Moment wollte ich eigentlich über Handarbeit reden und Widerstand. Und was ist denn jetzt der Durchhaltenteil des Ganzen? Es gab einiges an Recherche, an Forschung darüber, wie gut Handarbeit für die mentale Gesundheit ist. Und das ist die Sache, Stricken, Häkeln, das ist eine wiederholende Tätigkeit. Es ist sehr repetitiv, du machst es immer und immer wieder. Und das wurde erforscht, dass es einen sehr entspannenden Status auslöst, einen sogenannten Flow State. Und der Puls geht zurück und der Blutdruck geht zurück. Und die Cortisol-Level in dem Blut werden reduziert. Also was kann man daran nicht mögen? Und kleiner Fun Fact, man hat am Ende etwas sehr Schönes, was man behalten kann oder an jemanden weitergeben kann oder das einen warm hält. Und diese Kombination davon, etwas Greifbares zu produzieren und etwas Schönes und halt eben auch diese Stressreduzierung zu haben, das ist, ich denke, ihr könnt alle gut verstehen, warum man so 20 Pantomime-Sachen machen kann. Also es wurde auch in Therapie benutzt, um mit dem Rauchen aufzuhören oder um Gewicht zu verlieren, weil es die Hände in Bewegung hält. Und es ist eigentlich der beste Fidget-Spinner, den man sich vorstellen kann. Für alle, die ein bestimmtes Gehirn haben. Weil das Gehirn kann sich nicht auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Und wenn man 1, 2, 3 linke, rechte Nadel nimmt, dann vergisst man vielleicht auch, dass da gerade man ziemliche Rückenschmerzen hat. Und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Eine der besten Beispiele, die ich gefunden habe, über die die Besonderheit von Handarbeit und hier haben wir die Geschichte von Major Alexis T. Castagli, der ein britischer Soldat war im Zweiten Weltkrieg und er wurde in Gefangenschaft genommen bei den Deutschen und ist jahrelang in einem Kriegsgefangenenlager gewesen und er wurde von einem anderen Gefangenen, hat ihm beigebracht, wie man stickt und er hat sehr viel gestickt. Das ist hier ein Stil namens Sampler. Aber das Schöne daran ist, wenn man sich das anschaut, da ist dieser Rand, der so ein bisschen unregelmäßig aussieht. Und vielleicht könnt einige von euch das lesen. Das ist Morse Code, der sagt, fuck Hitler, fick Hitler auf Deutsch.
Und es wurde ausgestellt in allen 4 Konzentrationslagern, wo er war, denn niemand hat realisiert, was da drauf steht. So, ja, ich möchte es einfach mal in den Raum gestellt haben. Eins der guten Dinge über Handarbeiten ist, es hält euer Gehirn auch agil und jung. So Alzheimer im Frühstadium und so Dinge, die mit dem Altern auch in Verbindung stehen, können zwar nicht verhindert werden, aber können verlangsamt werden und weniger schlimm gemacht werden, wenn man handarbeitet. Vor allem, wenn man es tut mit anderen Leuten, weil natürlich auch diese Sozialkontakte dabei helfen. So sehr mir das auch persönlich wehtut, aber Handarbeitsgruppen, like, wie die Hexen gestern, das war wirklich schön. Das kannst du hingehen, kannst sozial sein, aber du musst ihnen nicht in die Augen gucken, weil du musst ja dein Handarbeitsprojekt angucken. Du musst auch nicht mit ihnen reden, denn du hast ja deine Anleitung und du musst zählen. Und kannst also Sozialkontakte haben, ohne sie anzuschauen und ohne mit ihnen zu reden. Und ich sehe, ihr wisst alle ganz genau, wovon ich rede. Eine Kriegsgefangenengeschichte, die ich auch sehr schön finde. Frauen wurden gezwungen, Socken für die Soldaten des Feindes zu stricken. Und sie haben dann beschlossen, die Ferse ein bisschen enger zu stricken als normal. Das hat ihnen dann halt leider Blasen produziert. So ein Pech aber auch. Es klingt wie absoluter Kleinscheiß, aber naja, diese Truppen wurden durch Marschieren bewegt. Das hat also diesen ganzen Kriegsanstrengungen deutlich verlangsamt. Also wirklich Kudos. Und die Sache ist auch die, wenn Leute heutzutage sagen, und ich höre das oft, ja, ich handarbeite, aber das ist nicht Omas Strickerei. Oi, seid nicht so gemein zu euren Omas. Was sie getan haben mit den Ressourcen, die sie hatten, war wirklich, wirklich absolut amazing. Ja. Ich habe es schon öfter mal gesagt, diese Oma-Hobbys sind also wirklich extra, extra badass. Sie haben dem Widerstand der Geschichte so oft geholfen. Und es gibt sicher tausende Geschichten mehr, die wir einfach nicht kennen. Und es führt uns zu dem, was wir heute Craftivism nennen, was Betty Greer als Begriff etabliert hat vor ein paar Jahren. Auf einer Seite haben wir natürlich die Hilfe der ganzen Geschichte, also in Frühzeiten von Covid haben Leute Masken genäht oder kleine Täschchen genäht oder so Maskenhalter. Und dann haben wir natürlich auch solche Dinge. Die Geschichte ist schon wirklich nervig, aber schaut mal. Das ist auch Hilfe, denn es gab eine Ölpest und diese kleinen Pullovers haben das Öl aus den Federn ausgesucht und Menschen weltweit haben für alle Arten von Tierrettung solche Dinge gestrickt. Oh, ich rede normalerweise schneller. Ganz, ganz altmodische Widerstand. Die Suffragetten zum Beispiel. Bänder haben sie auf keinen Fall gekauft. Die haben sie alle, jeden Einzelnen selbst gemacht. Was wir heute als Merch kaufen, das war alles Handarbeit. Leute saßen zusammen, haben sie beschlossen, welche Farben wollen sie. Ich weiß nicht, ob es grün, weiß und lila ist. Das waren die Farben der Wahlrechtsbewegung für Frauen oder wenn es die Symbole sind, wofür das stand. Es wurde beschlossen und es wurde gemacht. Das schließt dieses große Banner hinten ein. Und das sehen wir natürlich heute immer noch auf Demonstrationen. Leute sammeln sich hinter etwas, das wer mit den eigenen Händen gemacht hat, oft in Gruppen. Und wir vergessen das viel zu oft. Aber wir haben die Macht, Dinge zusammenzutun, uns zu erheben. Ich habe jetzt noch 3 Minuten. Wir machen das jetzt also ganz, ganz schnell.
Es gab verschiedene Bewegungen, auch zum Beispiel im Internet. Also das Internet ist ja schließlich das, wo wir uns gerade alle miteinander verbinden. Da gab es die Pussyhead-Projekte. Ein Ergebnis über Dinge, die ich echt nicht wiederholen möchte, die ich niemals selber sagen wollte, die da gesagt wurde, aber 2017 gab es da Protestmärsche und die hatten eine ganze Menge von Leuten mit pinken Hüten und Bilder von oben waren einfach ein total, also ein schönes Gefühl, diese vereinheitlichte Masse von Leuten mit dem gleichen farbigen Hüten zu sehen. Also ich meine, wir wissen alle die Farben der Fahnen, aber jetzt haben die Leute pinke Mützen. Okay, hier werde ich drüber springen, sorry, das tut mir leid. Es gibt auch noch andere pinke Dinge, weil pinke Farbe wird weiblich gelesen und weiblich ist soft und weich und das funktioniert nicht für den Widerstand. Und dann werden Leute kritisiert, wenn sie ihre Widerstandskämpfe pink machen, dann würde das zu feminin gelesen werden und dann könnte man das nicht ernst nehmen, was zur Hölle auch immer. Was sie aber als Reaktion gemacht haben, war diese feministische pinke Botschaft in großer Menge in die Öffentlichkeit. Und dann gibt es hier dieses Solange-Projekt. Die haben diese große Banner gestickt und über ganze Wände geteilt und sie haben quasi immer die gleiche Struktur. Solange ich bin ich eine Feministin und Leute können machen, was sie wollen. Das haben sie in 28 Ländern schon gemacht. Und ich werde leider jetzt sehr unelegant Dinge überspringen, weil ich nicht mehr genug Zeit habe. Yarnbombing als Strickbomben ist eine sehr tolle Sache. Das ist ein bisschen weniger populär geworden, aber in London ist es immer noch sehr groß und in den Vereinigten Staaten. Das ist einfach den öffentlichen Raum ein bisschen zurückzuerobern mit etwas, was als weich gelesen wird und als Handwerk und nicht als Kunst, um die Geschichte und die Diskussion einfach nochmal in einem anderen Raum neu zu starten. Und eines meiner Liebsten. Also für die das hier vielleicht nicht lesen können, die Person als männlich dargestellt sagt, nicht alle Männer. Und die Frau mit dem schönen Kleid und einer Kettensäge sagt, ja, nicht alle Kettensägen, aber nun sind wir nun mal hier. Ich habe übrigens dafür einen Shitstorm bekommen, als ich das gepostet habe. Und ich habe sehr, sehr schön gefunden, dass die Männer um mich drumherum aufgesprungen sind und mich dabei für und dafür unterstützt haben und verteidigt haben. Dafür gibt es Szenenapplaus. Okay, hier gibt es noch die Verlinkungen, die ich versprochen habe. Die oberen habe ich erwähnt, die unteren sind weitere Orte, wo ich sagen wollte, hier könnt ihr hingehen und Community-Pattern finden, meistens kostenlos. Ich habe alle Folien hochgeladen, also ihr müsst nicht irgendwie was mitschreiben. Aber das ist auch ein Aufruf, euch zu vernetzen, weil ich habe hier überall Handarbeit gesehen. Lasst es uns zusammen größer werden lassen. Lasst uns eine kleine Seifenblase von Ruhe schaffen in diesem sehr, sehr liebevollen, aber wirklich auch überreizenden Ort. Helft euch selbst, lernt andere an, unterstützt euch und leistet Widerstand. Vielen lieben Dank.
For this really lovely talk.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ich habe da gesessen und meine Finger haben gejuckt, weil ich hatte leider nichts mitgebracht, um Handarbeit zu machen. Wir nehmen jetzt Fragen an. Ihr könnt sie auch in Matrix und ERC posten und wir haben dafür Engel, die das an uns weitergeben werden. Irgendwelche Fragen? Ich sehe gerade noch niemanden an den Mikrofonen. Irgendwas von den Signalengeln? Nein, auch da noch nichts. Falls ihr Fragen habt, geht zu den Mikrofonen. Wir haben hier eine Frage am Mikrofon. Hallo, ich bin hier Unterstützerin. Ich wollte nur etwas ergänzen, und zwar, es wurde über die Underground Railroad geredet und andere marginalisierte Gemeinschaften, und auf dem afrikanischen Kontinent gibt es sehr, sehr viele Arten von Handarbeiten, die aktuell aussterben, weil niemand sie mehr macht und lebt, aber sie sind unglaublich wichtig, sie zu behalten und zu pflegen, weil sie durch Kolonialismus aussterben. Diese wunderbaren Muster, die ihr überall seht, wenn ihr an westafrikanische Identitäten denkt, die kamen zu dem Kontinent, weil die Kolonialisten sie halt dahin gebracht haben, und wir haben sie genutzt, um unsere Identität festzustellen. Also da gibt es auch Transformationen im Widerstand, und da gibt es halt noch mehr Beispiele, die ihr euch anschauen könnt. Also schaut euch das an, schaut euch marginalisierte Gemeinschaften an und was sie machen. Und vielen, vielen Dank für den Vortrag, der war wirklich super. Wir haben eine Frage von Mikrofon Nummer 2. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Wenn wir uns jetzt historische Textilien anschauen und wie Menschen mithilfe von Textilien Widerstand geleistet haben, wie schauen wir uns an, was hat überlebt oder was nicht überlebt hat, weil Textilien gehen manchmal sehr schnell kaputt. Also es gibt hier viele Gründe. Textilgeschichte ist sehr kompliziert. Weswegen ich die Familiengeschichte des Quilts genommen habe. Diese Quilts sind aus Baumwolle, die sind vermutlich kaputt oder wurden wiederverwendet für andere Sachen, aber wir haben Geschichten, und wir müssen uns Familiengeschichten stärker anschauen. Die Sachen, die Großmütter gelehrt haben, an ihren Kindern beigebracht haben und ihren Kindern beigebracht haben, diese Spuren zu finden, weil man ab und zu findet man diese Spuren, und ab und zu mal findet man so eine Box und dann findet man noch irgendetwas, irgendwelche Fetzen. Und ich will jetzt nichts Religiöses sagen, aber es ist ein magischer Moment, wenn man etwas findet, an dem man sich endlich festhalten kann. Es gibt ein paar Leute auf YouTube, die sehr gute Kostümgeschichte machen. Bernadette Banner ist zum Beispiel eine sehr gute. Schaut euch das an. Schaut euch die Literatur an, die ich hinzugefügt habe. Da könnten ein paar Hinweise sein. Aber das ist etwas, was ich zum Spaß mache, um in Geschichte nicht zu sterben, weil mein Tagjob ist Nazi-Zeit und das ist nicht sehr gesund. Also geht raus und erforscht. Dankeschön. Mikrofon 3, bitte. Hallo. Du hast ein paar Mal erwähnt, dass Stricken als Handarbeit und nicht als Kunst gelesen wird. Und was ist der Unterschied zwischen den beiden? Und denkst du, dass es eine Kunst sein sollte? Ich würde sagen, es ist eine Kunst. Aber es wird normalerweise als Handarbeit wahrgenommen, als dass es etwas Nützliches ist. Und nicht nur etwas für reine Schönheit oder für politische Nachrichten, was ein bisschen sehr zu eng gedacht ist. Und ich würde sagen, wir müssen neu denken und textile Arbeiten als Kunstwerke wahrnehmen. Das sind Arbeiten, die traditionell von Frauen gemacht wurden, die bisher nicht als nicht genug wahrgenommen wurden in dem, was sie tun und was sie machen und in dem, was sie mitbringen. Mikrofon 1. Nicht wirklich eine Frage, aber zwei Empfehlungen, wenn ihr ein neues Hobby braucht. Versucht, es gibt eine aktuelle Künstlerin, die webt, quilts, nicht mit geheimen Botschaften, aber mit politischen Nachrichten und ihre Name ist Tabitha Arnold. Könnte Deutsch oder Englisch sein, weiß ich nicht. Ich kenne nur ihre Webseite. Ihr könnt euch die anschauen. Also wenn ihr großartige Künstlerinnen zu eurer Liste hinzufügen wollt, aber das wäre eine gute Empfehlung von zeitgenössischen Künstlerinnen, die so etwas machen, nicht nur historische. Ja, vielen Dank dafür. Quilts, also Patchworkdecken, sind etwas sehr Interessantes. Da gibt es also die Geschichte,
wo
Menschen in der Gesellschaft ihre eigenen Erinnerungsstücke gemacht haben und dann wurden sie von Gebäuden gehangen als Zeichen der Erinnerung, aber auch Zeichen von Protest, zum Beispiel als die AIDS-Krise groß war. Also Textilien wurden von vielen Menschen historisch genutzt. Und jetzt sich an Sachen zu erinnern, um gegen Sachen zu demonstrieren, um Dinge weiterzubringen, das ist wichtig. Und ich freue mich immer darüber, neue Dinge zu hören, denn das hier ist nicht das Ende, das ist nur ein kurzer Blick in das Chaos in meinem Gehirn. Mikrofon 1.
Ja, danke. Vielen Dank für diesen Vortrag. Es hat mich sehr gefreut, schon gestern so viele Stricker und HäcklerInnen zu treffen hier auf diesem Kongress. Und so weit ich gelernt habe, ist seit diesem Jahr ist Stricken, Häkeln, Hobby wirklich, wirklich sehr, sehr populär in sehr vielen verschiedenen Gesellschaften, nicht nur in Deutschland, auch in den USA. Und hast du irgendwelche Einsichten, warum das so ist? Ist das auch historisch bedingt? Hattest du auch Parallelen in der Geschichte, dass jetzt auch diese Handarbeitsbewegung, diese wieder so groß wird? Dieses Strick- und Häkel-Revival, das sagen Leute jetzt schon seit 10, 20 Jahren. Das ist okay, denn es ist etwas, das Menschen normalerweise auch in ihrer eigenen Freizeit machen. Und ich sitze oft in der Öffentlichkeit und stricke und häkle. Tut das in Meetings, das macht diese Meetings so viel erträglicher. Aber Covid hat da wirklich Dinge verändert. Covid ist, wo wirklich auch die Handarbeitscommunities zusammenkamen, Anleitungen geteilt haben, Handbeschäftigungen geteilt haben. Nicht nur die Masken und die Basken, dass die Ohren ein bisschen entlastet werden. Aber wir treffen uns und wir machen alle das nächste Teil von unserem Projekt. Und wir kommen hier zusammen, während die Welt um uns auseinanderfällt. Diese Spirale sind wir immer noch ein bisschen drin, aber es gibt immer ein Stück Kontrolle wieder. Das ist etwas, was ich tun kann. Das Gleiche gilt für Gärtnern, Backen. Das ist beruhigt. Die Welt brennt gerade. Aber ich, guck mal, ich habe dieses Ding gemacht. Das ist wirklich beruhigend. Die Politik geht gerade in eine Richtung, die uns allen nicht gefällt. Und ich weiß wirklich nicht, was ich dagegen machen kann. Aber hey, es ist kalt draußen. Ich habe dir einen Schal gemacht. Das sind so kleine Momente der Gemeinschaft, wo wir zusammenkommen und uns beweisen können. Wir können vielleicht das große Ganze nicht ändern, aber wir können uns um uns kümmern, um unsere Freunde und Familie und das als Ansatzpunkt nehmen und da weiterzumachen. Kann ich da noch eine kleine zweite Frage dazu stellen? Aber ganz schnell. Die Frage ist kurz, die Antwort vielleicht nicht. Wenn du diesen Vortrag siehst, wie weit steht das in Opposition zu diesem ganzen Tradwife-Bewegung? Da haben wir jetzt was ganz Schlimmes angerissen. Das wäre, glaube ich, sein eigener Vortrag. Ich finde es absolut schrecklich, dass diese ganzen Rechten meine Handarbeiten aus Bullshit-Gründen sich aneignen wollen. Ich denke, da haben wir immer noch ein paar Fragen. Wo können wir dich denn nach diesem Vortrag finden? Ja, Sie können. Ich bin wahrscheinlich bei den Hexen oder Milliways. Es tut mir sehr leid. Ich habe versucht herauszufinden, wie man sich in diesem Fediverse bewegt, aber ich habe es noch nicht ganz raus. Ich bin nur auf Instagram, sorry. Aber ich arbeite dran. Ich habe Support um mich und sie tun ihr Bestes, mich da schreiend hineinzuzerren, dass ich ein bisschen zugänglicher bin.